NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Januar 1941. Der Todestag des österreichischen Journalisten und Essayisten Anton Kuh.
Es gibt Menschen, bei denen die Filmspule der Fantasie mit so rasender Geschwindigkeit läuft, dass, was ihr im Augenblick zufliegt, eine Sekunde später gesprochen oder gedacht, schon nicht mehr wahr ist.
Menschen also, die derartig schnell denken und assoziieren, so getrieben sind von ihren eigenen Einfällen, dass sie sich selbst nur hinterherhecheln können.
Solche Menschen sind Stegreifsprecher, Redner aus Verhängnis, notorische Nicht-zu-Worte-Kommen-Lasser.
Und einer von ihnen war Anton Kuh. Ein genialer Wortimprovisierer, der ganze Theater füllen konnte. Er brauchte gerade mal einen Stuhl, einen Tisch und dann legte er los. Null Notizen, nur seine momentanen Einfälle. Witzig, boshaft, blitzgescheit. Ein bisschen wie die heutigen Stand-up-Comedians, doch viel bissiger und vor allem oft sehr viel politischer. Auch wenn er selber sagte:
Mein rednerisches Gebiet erstreckt sich von Stendhal, Sexus, Voltaire bis zum Heurigen und den Praterhutschen. Wie habe ich den Ausüber einer solchen Kunst genannt? Das arithmetische Mittel aus Nietzsche und einem Bauchredner. Welche richtige Formel? Voilà.
Andere Zeiten, andere Philosophen, andere Anspielungen. Schließlich waren Anton Kuhs erfolgreichste Jahre die 1920er, die Zeit also vor der nationalsozialistischen Machtübernahme. Die wiederum sah er, der Wiener Jude, schon am Horizont wetterleuchten, als viele andere sich noch über die möglichen Konsequenzen hinwegtäuschten. Als Wortjongleur hörte er aber genau hin, was und wie Hitler sprach.
Hitlers Prosodie ist ein Pulverfass. Seine Vergehen gegen die deutsche Sprache zünden den Erdball an.
Anton Kuh rettete sich vor dem Feuerbrand auf Umwegen nach New York, wo er am 18. Januar 1941 starb, nachdem er das verloren hatte, was ihm sein ganzes Leben bedeutete: die Freude am bösen, witzigen, entlarvenden Wort. Das Wort spielte schon immer eine Hauptrolle in der Familie Kuh.
Er stammte aus einer Journalistenfamilie.
Die Frankfurter Literaturwissenschaftlerin Stefana Sabin.
Schon sein Großvater war Journalist in Prag und sein Vater zog Mitte der 1880er Jahre von Prag nach Wien, wo er selber zuerst Redakteur und dann Chefredakteur des Neuen Wiener Tagblatts wurde. Also insofern lag das Schreiben und das kritische Denken in seinem Blut. Und obwohl er in Wien geboren wurde,
und zwar im Jahr 1880,
ist Anton Kuh dem Prag seines Vaters immer verbunden geblieben und bewegte sich eigentlich sein ganzes Leben lang in so einem intellektuellen Kreis zwischen Wien und Prag.
Am Prager Tagblatt begann 1912 auch Anton Kuhs Laufbahn als Journalist. Er blieb der Zeitung 25 Jahre lang verbunden. Doch bald begannen auch andere Blätter nach seinen Beiträgen zu fragen. Das lag daran,
dass Prag und Wien gewissermaßen zusammengehörten und das, was im Prager Tagblatt erschien, wurde ja auch in Wien rezipiert und mit kritischen Glossen und mit eigenwilligen Rezensionen hat sich Anton Kuh im Prager Tagblatt auch in Wien einen Ruf erworben.
Anton Kuh war fasziniert von Prag, weniger als Stadt seiner Vorfahren, sondern mehr als eine Art
meteorologischer Versuchsstation für deutsche Kunst und Literatur.
Die Stadt an der Moldau erlebte damals eine kulturelle Blütezeit, ungeachtet oder vielleicht sogar gerade wegen der heftigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Tschechen um nationale Identität. Die deutschsprachigen Schriftsteller wie Franz Werfel, Max Brod, Franz Kafka oder Egon Erwin Kisch trafen sich und diskutierten in zwei bekannten Prager Cafés, dem Arco bzw. dem Kontinental. Denn Kaffeehäuser waren damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nicht nur gastronomisch wichtige Institutionen.
Das Kaffeehaus war eine Art intellektueller Salon, wo Künstler und Literaten aller Art fast den ganzen Tag zusammensaßen, wo alle Zeitungen lagen und man sie kostenlos lesen konnte, wo man mit einem Kaffee den ganzen Tag verbringen konnte, ohne vom Kellner schief angeguckt zu werden. Und am Kaffeehaustisch sind ja in der damaligen Zeit die wichtigen Kontroversen und Debatten entstanden, die dann von diesen Kaffeehausliteraten in ihren Zeitungen und Zeitschriften ausformuliert und weitergeführt wurden.
In Prag war ab 1912 auch dieser vor nervöser Intelligenz fast vibrierende junge Journalist dabei, dieser Anton Kuh, dessen pointenreicher Wortwitz die ganze Runde aufmischte.
Schlechtes Gewissen macht schlechten Teint.
In jenen Prager Jahren wurde Anton Kuh zum ersten Mal beschrieben, sein Aussehen, seine Ausstrahlung.
Schlank, dunkles, wirres Haar, scharfe, leicht gallische Züge. Er war einer der nervösesten Menschen, unruhiger als Quecksilber, mit einem Dutzend Manien und vor Bosheit funkelnd.
1915 zog Anton Kuh nach Wien. Mit seinem Esprit machte er auch dort in kurzer Zeit Furore, provozierte erst im Kaffeehaus Zentral die Schriftsteller alter Schule, die
Schimmel ansetzten bei blühendem Teint.
Dann siedelte er über ins Café Herrenhof, zusammen mit der Wiener literarischen Avantgarde. Karl Kraus, Franz Werfel, mittlerweile auch nach Wien gezogen, Franz Blei, Alfred Polger, Hermann Broch, Josef Roth.
Das war doch etwas anderes. Ein breites, helles, prächtiges, unpersönliches, bourgeoises Familiencafé. Emanzipation von süffisantem Bohemgeruch, statt Zeitungen nistete die Zeitschrift, statt der Psychologie, die Psychoanalyse und statt des Esprit-Lüftchens von Wien wehte der Sturm von Prag.
Auch dort brillierte er wieder mit seinen funkelnden Bosheiten, Bonmots und Aphorismen.
Was ist ein Kaffeehausliterat? Ein Mensch, der darüber nachdenkt, was die anderen draußen nicht erleben.
Reine Koketterie. Zwar zelebrierte Anton Kuh wie die anderen auch so etwas wie gepflegte Faulheit, aber das täuschte, meint Stefana Sabin.
Wer den ganzen Tag im Kaffeehaus verbrachte, konnte nicht so richtig Fleiß vorführen. Aber geschrieben haben sie alle, diese Kaffeehausliteraten, sehr viel. Und Anton Kuh gehörte zu diesem damals doch populären Typ von Schriftsteller, der eben kein richtiges dichterisches Werk geschaffen hat, sondern seine Berühmtheit mit Glossen, mit Artikeln, mit Rezensionen, mit Aufsätzen gemacht hat.
Der geistige Mensch hat ein durchlüftetes Gehirn, der Intellektuelle ein ungewaschenes.
Wen oder was er sich vornahm, spießte er auf, auch sich selbst. Manche, behauptete er, sähen in ihm ein Mitglied der Bohème, doch die irrten sich.
Bohemiantum ist in Wirklichkeit bloß der Ausdruck eines bestimmten, unerwünschten Wirtschaftszustandes. Legt mir 10.000 englische Pfund auf den Tisch und ich verpflichte mich, fortan dem Beruf eines Bohemians zu entsagen. Für 12.000 stehe ich mit dem ersten Hahnenschrei auf. Für 15.000 widerrufe ich diese Abhandlung.
Ich finde es auch schwierig zu sagen, worüber er geschrieben hat. Er hat die intellektuelle Befindlichkeit seiner Zeit sehr kritisch beleuchtet und er hat ja über manche Themen ganz bewusst nicht geschrieben. Ein anderer seiner Aussprüche lautet:
Die wenigsten wissen, dass auch das Nichtschreiben die Frucht langer und mühseliger Arbeit ist.
Und doch hatte Anton Kuh ein Lieblingsthema, Österreich, in all seinen Facetten, politisch, kulturell, menschlich. Der unsterbliche Österreicher heißt die bekannteste Sammlung seiner Feuilletons, Essays und Glossen. Porträts von Schriftstellern, Theaterleuten samt ihren Aufführungen, sogenannten einfachen Wienern, immer wieder Alltagsszenen. Wo er auch hinging, überall fand er irgendetwas zum Beschreiben. Genauso spöttisch engagiert, aber griff er wichtige Streitpunkte in der österreichischen kulturellen Debatte auf. Die Diskussionen über die Psychoanalyse, den skeptischen Blick auf die Entwicklung der Monarchie, die Stellung der Juden in der Gesellschaft. Alles mehr als nur österreichische Themen.
Er beschreibt das ja auch als etwas Deutsches und vielleicht lag darin auch diese Verwandtschaft, die er zwischen Juden und Österreicher oder Deutsche ausmachte. Diese charakterlichen Eigenschaften und diese Auffassungen von Geist und Macht. Ich glaube, wenn so jüdische Kulturkritiker über Österreich damals schrieben, haben sie ein bisschen auch über sich geschrieben.
Mitte der 20er Jahre wurde es Anton Kuh, wie vielen seiner Kollegen, geistig zu eng in der Heimat. Lieber ein Leben
fortan in Berlin unter Wienern, statt in Wien unter Kremsern.
Er schrieb nun für linksliberale Blätter wie die Weltbühne, residierte im vornehmen Berliner Hotel Adlon, ganz umsonst, weil der Besitzer von ihm, einem anerkannt genialen Schnorrer, ebenso fasziniert war wie viele der intellektuellen und gesellschaftlichen Crème de la Crème.
Geld hat die infernalische Eigenschaft, dass es in der Hand dessen, der es hat, zum Hauptberuf wird.
Anton Kuh, der schon in Wien und Prag große Erfolge mit seinen öffentlichen Auftritten als Stegreifredner gemacht hatte, wurde Kult auch in Berlin. Er stand auf der Bühne, schlank, elegant, mit wilder Haartolle und wie immer ein Monokel im linken Auge, brillierte
ganz aus dem Stegreif, funkelnd vor boshaften Bonmots, und die besten Köpfe Berlins füllten beifallrasend das Haus.
Was ist Geist? Die Luftlinie vom Gehirn zur Sache.
Keine Zündschnur, sondern eine Rakete.
Aufzeichnungen dieser improvisierten Auftritte gibt es nicht. Nur einmal, noch in Wien, wurde seine vernichtende Polemik gegen Karl Kraus mitstenografiert. Anton Kuh verachtete den berühmten Publizisten und Herausgeber der Fackel als feige, wankelmütig, angepasst, ein Schreiber für das falsche Publikum und die falsche Sache, der Affe Zarathustras.
Der satanische Talentspross des jüdischen Hauses, schäumendes Tu-nicht-gut-Produkt der Dekadenz, ehrgeiztoll, rechthaberisch, voll der hopsenden, quäkstimmigen Pojatz-Talente, die um rituelle Hochzeitstische springen, zugleich aber mönchsartiger Wächter über jeden Laut, der ihn verteidigt, ja sein Leben so pedantisch für diese Verinnerlichungsmüh sparend, dass er heute wie ein ausgedörrter Heiliger seinen Sprachladen hütet oder auf silberschleimigem Stimmseil zur Verkünderhöhe emporklettert. Er musste Zarathustras Affe sein, so musste der Schäumende aussehen.
Umso bitterer die Tatsache, dass eines der brillantesten Bonmots von Anton Kuh bis heute dem verhassten Karl Kraus zugeschrieben wird.
Warum denn sachlich, wenn es auch persönlich geht?
Noch hellhöriger reagierte Anton Kuh auf die Reden der Nationalsozialisten. In seinem großen Essay »Juden und Deutsche« lehnte er die Zionisten, die ein neues Israel gründen wollten, ebenso ab wie die assimilierten Juden, die glaubten, akzeptiert zu werden, wenn sie sich nur an ihre Umgebung anpassten. Die Literaturwissenschaftlerin Stefana Sabin.
Er fand, dass diese sogenannte aufgeklärte Assimilation der Juden in Deutschland und in Österreich eher eine Ursache des Antisemitismus ist, als dass sie den Antisemitismus bekämpfte. Also er plädierte eher für ein bewusstes Anderssein der Juden und eben nicht für diese Anbiederung sozusagen an die Gastkultur, also an dem Land, in dem sie gelebt haben.
Doch keines dieser drei Modelle einer jüdischen Identität, Zionismus, Anpassung oder bewusste Eigenständigkeit, war dem Hass der Nazis gewachsen. 1933, nach der Machtergreifung, zog Anton Kuh von Berlin wieder zurück nach Wien. Aber die Bedrohung folgte ihm auch dorthin. In seiner letzten Stegreifrede 1938 rief er:
Sind die Juden intelligent? Wenn ja, rettet euch! Es ist höchste Zeit!
Zwei Wochen später dann der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Anton Kuh floh über Prag und Paris nach New York. Dort rief er in den deutschsprachigen Exilantenblättern zum Widerstand gegen Hitler auf, doch ohne die alte stilistische Brillanz, als müsse er eine neue Sprache finden für das eigentlich Unsagbare. In einer Radioansprache beschwor er die Emigranten:
Im Wettlauf zwischen Grauen und Gedächtnis. Tun Sie sich selber weh, behalten Sie Ihr Gedächtnis frisch. Das Gedächtnis ist das Archiv, aus dem eines Tages die weltgeschichtlichen Rechnungen präsentiert werden.
Die Kunst, Hitler zu überleben, hieß seine einzige Stegreifrede in New York. Das Überleben blieb ihm allerdings versagt. Sein Herz war angegriffen, auch vor Kummer, wie manche Freunde sagten. Und so starb Anton Kuh im Januar 1941, gerade mal 50 Jahre alt.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Anton Kuh, der am 18. Januar 1941 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.